Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Aesculap Academy. Am 23. und 24. Februar 2026 veranstaltete die Aesculap Academy das diesjährige Forum Hygiene in Berlin. Bei dieser interdisziplinären Plattform für Fachkräfte aus Hygiene, Medizin und Pflege wurden in Fachvorträgen, Diskussionen und Gesprächen aktuelle Themen aus Wissenschaft und Praxis diskutiert. Das Ziel: eine Verbesserung der Patientensicherheit. Ein Vortragstitel des Forum Hygiene: Miteinander, nebeneinander, gegeneinander. Die Hygieneabteilung und die öffentlich-rechtliche Aufsicht durch Gesundheitsämter. Dr. Karin Schwegmann ist leitende Krankenhaushygienikerin der Helios Kliniken, Fachgruppenleiterin der Fachgruppe Klinische Hygiene und Standortkrankenhaushygienikerin von 4 Helios Kliniken in Niedersachsen. Sie sprach gemeinsam mit Dr. Christina Böhm zum Thema. Die Allgemeinmedizinerin und Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen, die bereits einmal zu Gast bei Medizin aufs Ohr war, leitet seit dem 1. Oktober 2025 das Amt für Gesundheit und Prävention der Landeshauptstadt Dresden. Medizin aufs Ohr vom Forum Hygiene 2026 an einem idealen Ort für eine solche Veranstaltung, nämlich der Aesculap Akademie im Langenbeck-Virchow-Haus an der Berliner Charité. Besser geht's nicht, wenn man über Hygiene sprechen will. Und viel besser über Hygiene sprechen kann man nicht als mit Dr. Karin Schwegmann und Dr. Christina Böhm. Vor 5 Minuten sind Sie gerade aus dem Vortrag gekommen. Hier vielleicht mal beide ganz kurz einen Satz. Wie war's?
Tatsächlich super spannend und gar nicht so kontra, wie es ursprünglich angedacht war.
Hängt vielleicht damit zusammen, dass die Hygieniker hier versammelt sind, die alle an einem Strang ziehen, oder?
Ja, wobei manchmal ja Behörde etwas ist, wo man Schwierigkeiten mit haben könnte. Aber es scheint so, dass der große Teil der Gesundheitsbehörden in Deutschland den Häusern nicht so große Probleme macht.
Mich interessiert das als Nicht-Healthcare-Professional sozusagen sehr. Woran liegt das, dass wir immer noch so viele Probleme haben, Hygienethemen an die Frau, an den Mann, an den Patienten, an die agierenden Menschen im Krankenhaus, die Ärzte und an das Pflegepersonal heranzubringen? Also wirklich mal diese holistische Frage.
Ja, ich glaube, das ist multifaktoriell. Zum einen ist es so, dass der Auszubildende oder der Student während seines Studiums, gerade der Student, relativ wenig Hygienethemen bekommt. Das ist sehr, sehr schmal. Und das ist auch erstmal ja nicht prickelnd. Unfallchirurgie, Rettungsmedizin ist ja viel prickelnder. Und das ist das eine. Die Pflege in der Ausbildung kriegt schon etwas mehr Hygiene mitgebracht und ist da schon ein bisschen besser angefixt. Und dann ist es letztendlich am Ende ja aber auch so, dass Hygiene so etwas ist, wie wenn sie als Eltern ihren Kindern das Zähneputzen beibringen müssen. Und das wird ja auch gerne gesagt, habe ich schon gemacht, obwohl das vielleicht nicht ist. Und sie können es, gut, als Eltern können sie es besser kontrollieren, aber wir können ja auch bestimmte Hygienetätigkeiten wie eine banale Händehygiene, also eine Händedesinfektion, können wir ja nur dann kontrollieren, wenn wir wirklich dahinter stehen. Und wir können nicht hinter allen dahinter stehen.
Nun ist es so, in einem großen Klinikverbund natürlich, ich stelle mir vor, dass Sie ständig auf Reisen sind, um auch Hygienemanagement betreiben zu können. Gibt es da Fallhöhen in unterschiedlichen Häusern, wo das eine Haus, also ich will, um Gottes Willen, wir sollen jetzt keine Binnenkritik-Schelte üben im eigenen Laden oder im eigenen Haus, aber ich kann mir das nur so vorstellen, dass es sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, den Willen, sich auf ein solches Hygienemanagement einzulassen.
Ja, das stimmt. Das merke ich ja auch deshalb, weil wir in unserem Unternehmen ja unterschiedliche Häuser dazu gekauft haben in den letzten Jahren und diese Häuser eine unterschiedliche, von sich aus schon eine unterschiedliche Hygienekultur mitgebracht haben. In einigen Häusern ist es letztendlich so, da hat manchmal auch gesteuert natürlich von der Klinikleitung, die Hygiene fast keinen Stellenwert. Man hat jemanden zwangsläufig auf diese Stelle gesetzt, vielleicht jemand, der in der Pflege nicht mehr arbeiten konnte oder wollte, weil er Rückenprobleme hat und hat gesagt, du machst das jetzt, ohne dass derjenige das vielleicht auch wirklich aus dem tiefsten Innern her wollte. Aber er hat dann eben halt nicht mehr diese schwere Arbeit zu machen und hat es letztendlich gemacht. Und damit war es gut. Und wenn keiner weiter an der Stelle, an Aufstockung der Stelle letztendlich gedacht und erinnert hat, dann ist das erstmal so geblieben. Und dann hat mehr oder weniger die Klinikleitung vorgegeben, was dieser Hygienemitarbeiter jetzt machen darf und wo er vielleicht besser die Finger von lässt. Das merke ich auch, wenn wir neue Kliniken manchmal dazu kaufen. Bei Helios ist das Konstrukt anders. Oder in unseren Unternehmen ist das Konstrukt anders. Da hat die Hygiene von der Konzernleitung schon eine Stärkung erfahren. Die Stärkung hat sich auch nochmal im Rahmen der Corona-Zeit potenziert, weil man wirklich auch da gemerkt hat, es geht im Grunde genommen nicht ohne die Hygieniker, Infektiologen. Natürlich waren auch Apotheker und alle anderen noch mit dabei. Aber das hat der Hygiene schon nochmal den Rücken gestärkt. Und insofern ist es bei unserem Unternehmen so, dass das wahrgenommen wird und dass das mit unterstützt wird und dass wir dann manchmal, dass ich meistens nur noch so neue Kliniken dann nochmal wieder auf den richtigen Weg führen muss. Das allerdings ist nicht in ein paar Wochen getan, sondern eine neue Klinik einer neuen, anderen Hygienekultur zuzuführen. Erstmal muss ich gucken, habe ich genug Personal, und dann muss ich auch gucken, arbeiten die nach unserem Konzernhygienekonzept. Und die haben dann manchmal Schwierigkeiten, sich dem anzupassen, aber das nach und nach geht das dann.
Ich finde, Sie nennen das Wort Kultur in diesem Kontext. Ich glaube, das ist einfach des Pudels Kern in dieser ganzen Geschichte, ne? Dass es eben bedeutet, umlernen, umstrukturieren in sehr, sehr vielen Fällen. Frau Dr. Böhm, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, Sie waren ja schon mal zu Gast in Medizin aufs Ohr. Damals waren Sie noch in Potsdam unterwegs und ich erinnere mich sehr, sehr lebhaft daran, dass Sie von Stichproben in Unternehmen dort erzählt haben, Geschichten, die wenig appetitlich waren. Und jetzt haben Sie einen neuen Job seit vergangenem Herbst in der Landeshauptstadt Dresden und müssen dort ja vermutlich auch neue Anfänge wagen, nicht nur für sich persönlich, sondern vermutlich auch für die Sache als Amtsleiterin. Jetzt war Ihr Vortrag gerade hier gemeinsam miteinander, nebeneinander, gegeneinander. Wie viel Gegeneinander spüren Sie in der Stadt Dresden, die ja gleichzeitig eben nicht nur eine zweitgrößte sächsische Stadt ist, sondern eben auch Landeshauptstadt ist?
Also tatsächlich spüre ich noch gar kein Gegeneinander. Ich bin ja jetzt seit gut vier Monaten. Ich bin seit gut vier Monaten da und wachse sozusagen in die Themen rein. Die sind nicht ganz anders als in Potsdam. Sie sind einfach nur größer und noch ein bisschen anders gelagert. Tatsächlich ist es aber so, dass Dresden eine spannende Infrastruktur, eine bauliche Infrastruktur hat, und die wird sich auch in den Häusern widerspiegeln, die es zu begehen gilt. Also unter anderem auch die Gebäude des Gesundheitsamtes, aber eben auch das Städtische Klinikum zum Beispiel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auch durchaus Konfliktthemen identifizieren werden, weil insbesondere städtisches Klinikum, kommunaler Haushalt, das geht immer Hand in Hand. Und da ist das Hygienethema natürlich dann immer, wenn es um bauliche Infrastruktur geht, total spannend. Und da freue ich mich tatsächlich schon sehr auf die erste Begebung in Dresden und dann mal gucken, ob das, so wie ich es bisher getan habe, ob ich damit genau den gleichen Erfolg oder den Effekt erziele. Schauen wir mal.
Spannende Situation. Und vermutlich ist es natürlich auch so, dass der öffentlich-rechtliche Arm im Gesundheitswesen insgesamt nicht gerne gesehen wird in einer privaten Praxis, privaten Klinik beispielsweise, oder?
Naja, es ist nicht so, dass man nach uns schreit. Also wenn wir kommen, dann ist das auch in Ordnung. Aber es ist jetzt nicht so, dass man den großen Ruf nach Begehung hört. Also weder aus dem ambulanten noch aus dem stationären Setting. Im stationären Setting hat sich das etabliert, dass eine regelmäßige Begehung stattfindet. Im ambulanten Setting ist das in der Art noch nicht der Fall. Das ist einfach ein Ressourcenthema, auch von Seiten des Gesundheitsamtes. Und da sind wir ja in so einer Risikoabstufung unterwegs. Also ambulant operierende Praxen begehen wir deutlich häufiger als eine Allgemein- oder Kinderarztpraxis. Schlicht und ergreifend, weil das Risiko ein anderes ist. Und ich habe es jetzt selten erlebt, dass ein niedergelassener Arzt sich eine Begehung gewünscht hat, was aber sehr wohl schon passiert. Und da gibt es durchaus auch einen Richtungswechsel. Ärztliche Kollegen, die in ihrer Praxis zukünftig ambulant operieren möchten, die gewisse Sachen ändern und die dann natürlich im Bauantragsverfahren plötzlich merken, hups, wir brauchen eine Stellungnahme, die wenden sich durchaus ans Gesundheitsamt und sind dann auch konstruktiv dabei zu klären, was sie denn brauchen. Das sind allerdings nicht so viele, wie ich es mir wünschen würde, aber die, die sich melden, haben ganz offensichtlich das Thema für sich schon erkannt und auch die Tragweite. Und bei den stationären Einrichtungen ist das ja de facto schon Standard mit den Begehungen.
Frau Dr. Schwegmann, wollen Sie uns ein bisschen was vom Vortrag spiegeln in Kurzform, nämlich das Miteinander und Nebeneinander, das Sie in der Schlagzeile hatten?
Ja, das kann ich gerne machen. Das Miteinander, Das ist ja im Grunde genommen letztendlich das Schönste bei diesen Besuchen mit dem Gesundheitsamt. Man geht einfach mal dann durch seine Klinik und kriegt auch mal einmal so das Feedback. Ja, im Grunde genommen sind die Sachen gut gelöst und wir hätten hier oder da vielleicht noch folgende Anmerkungen. Und das ist im Grunde genommen, wenn so eine Begehung, ich sag mal, normal verläuft von dem Gesundheitsamt, auch immer noch mal eine gute Rückspiegelung an das Personal, was sich in der Klinik um die Hygiene kümmert, nämlich die Hygienefachkräfte, die ja sehr einen großen Anteil daran haben, und natürlich auch an den Krankenhaushygieniker und am letzten natürlich auch an die Klinikleitung, die sich nicht bremsend in den Weg stellt. Das ist gut und das wünscht sich ja im Grunde genommen letztendlich auch der Geschäftsführer, dass solche Besuche dann vernünftig und dass man sich dann, ich sag mal, im Guten wieder verabschiedet und nicht irgendwie böse auseinandergeht. Das Nebeneinander haben wir auch zwischendurch, wo man dann denkt, na ja, wir könnten auch hier und da vielleicht noch mal ein paar Sachen anders lösen und warum müssen wir dieses oder jedes verändern? Ich mache aber die Erfahrung, dass man bei vielen Gesundheitsämtern auch das einfach nochmal ansprechen kann, wenn dann irgendwas kritisiert wird bei der Begehung. Und häufig ist es dann letztendlich am Ende so im Bericht. Der Bericht fällt in den allermeisten Fällen bei mir, ich sag mal 99%, fällt der so aus, dass ich freudig überrascht bin, dass ein paar Themen einfach gar nicht mehr angesprochen sind. Weil wenn, man sagt ja manchmal auch bei einigen Sachen, es gibt auch Dinge, die gehen überhaupt nicht. Und wenn dann das Gesundheitsamt sagt, das sehen wir nicht gerne, dann kann man ja, einige Sachen kann man ja schon in der Begehung abschaffen. Also das geht ja durchaus auch. Natürlich nicht, wenn irgendwie umgebaut werden muss oder wenn ein Prozess geändert wird, aber wenn irgendwo doof was rumsteht, ist das ja in dem Moment gerade eine Momentaufnahme. Und wenn man dann das Medizinprodukt oder die aufgezogene, vorbereitete Spritze dann in den Müll schmeißt, weil sie da gar nicht mehr länger liegen darf, weil sie auch kein Datum bekommen hat. Das würden wir ja nicht anders machen. Nur in dem Fall ist gerade mal das Gesundheitsamt dabei. Aber solche Sachen lösen wir ja auch. Also insofern, das sind eigentlich die Begehungen, mit denen man auch gut umgehen kann, wo sich auch jeder darauf einstellt.
Feedback aus dem Publikum von heute, von Ihrem Vortrag. Was sind aus dem Fachpublikum, das wir hier in Berlin haben, was sind die drängendsten Themen aus Ihrer Sicht? Was haben Sie da mitgenommen?
Na, tatsächlich, dass wir keinen Standard haben bundesweit, sondern wir haben 384 Gesundheitsämter, bei dem einen oder anderen die Landesbehörde. Und ich glaube, dass sich die Kliniken und auch die anderen Einrichtungen wünschen, dass es einen Standard gibt, der dann auch durchgehalten wird. Weil ja insbesondere, wenn man zum Beispiel an die Konzernstruktur von Helios denkt, dieser Konzern agiert ja bundeslandübergreifend und wenn es da Widersprüche gibt beziehungsweise divergierende Regelungen, dann wäre eine Harmonisierung schon total super. Und ich glaube, was der Wunsch auch aus dem Publikum ist, dass in den Gesundheitsämtern fachkompetente Mitarbeiter sitzen, die insbesondere auch dieses sehr spezielle Thema nicht nur mit der Verwaltungsbrille, sondern eben auch mit der pragmatischen Fachbrille beleuchten und die Kommunikation, die es dafür braucht. Ich glaube, das ist sozusagen der Schlüssel und das kam heute, glaube ich, auch in den meisten Kommentaren nochmal mit durch.
Was wäre denn aus der Sicht des Klinikkonzerns jetzt der Ansatz, wie schaffe ich das denn, über diese unterschiedliche Regulatorik hinwegzukommen? Ist das Ministerium? Welche Rolle spielt das AKI beispielsweise in einem solchen Prozess oder könnte spielen?
Ich stecke nicht so in den ganzen Verwaltungsstrukturen, dass ich wirklich sagen könnte, diese Struktur könnte das jetzt am Ende letztendlich durchsetzen. Es wäre schon schön, wenn wir das hätten. Ich glaube, dass RKI einfach nur sagen wird, das müssen wir irgendwie über die Kommunalen, über die Länder und über sozusagen bundesweit, also im Grunde genommen dann wahrscheinlich über das Gesundheitsministerium irgendwie regeln. Ich bin im Moment selber überfragt, ob wir da eine gesetzliche Grundlage haben, aus der wir das schöpfen können. Wenn wir die tatsächlich haben, frage ich mich, warum haben wir es noch nicht gemacht? Weil genauso arbeite ich ja auch. Meine Kliniken liegen ja auch in, jetzt mal abgesehen vom Saarland oder so, wo wir keine Klinik haben, liegen ja auch in vielen Bundesländern und wir haben, und die sind auch unterschiedlich groß, und wir haben im Konzern einen Hygieneplan, egal ob es sich um einen Maximalversorger handelt, der 1400 Betten hat, oder um das kleine Krankenhaus, was 200 Betten hat. Natürlich, das kleine Krankenhaus hat nicht die ganzen Abteilungen, aber das ist der gleiche Hygieneplan. Das, was wir nicht brauchen, müssen die nicht lesen.
Sollte jedes städtische Krankenhaus, jede Uniklinik auch so machen, ne? Also, dass das harmonisiert ist, ne?
Ja, es könnte ja durchaus sein. Ich kann ja auch jetzt anderen Krankenhäusern nicht vorschreiben, aber bei Helios steckt ja sozusagen eine Führungsriege oben drüber, die das mit unterstützt und die sagt, ja, genau so machen wir das, so wollen wir das, wir wollen sozusagen eine Vorgabe haben für alle, weil das ist ja auch in anderen Fachbereichen, wenn man in einem Gesundheitskonzern ist, manchmal sehr, sehr gut, wenn man das über alle zieht, weil sonst müssen ja alle, die übergreifend arbeiten, müssen ja in 16 verschiedenen Schubläden denken und das macht die Sache schwierig. Ich sag mal, wenn man andere Klinikverbunde haben, die kleiner sind, da würde ich das auch erwarten. Habe ich aber, wenn ich mit Kollegen gesprochen habe, schon durchaus festgestellt, dass es das in, ich sage jetzt mal Region XY mit 10 Krankenhäusern, dass es da auch 10 verschiedene Hygienepläne gibt, wo ich sage, wie macht ihr das? Das ist ja viel zu anstrengend letztendlich und wie soll man das auch verstehen? Also insofern kann ich das auch durchaus verstehen, dass meine Kliniken und heute Nachmittag gesagt wurde, ja, wir würden gerne bestimmte Dinge standardisiert haben, damit man sich überall darauf einstellen kann und damit auch überall mit gleichem Maß irgendwie gemessen wird.
Begegnen Sie eigentlich noch in Ihrer Praxis Häuser, natürlich nicht im eigenen Konzern, die gar keinen Hygieneplan haben?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich sag mal, was im niedergelassenen Bereich ist, weiß ich nicht. Da könnte ich mir das sogar vorstellen, dass das ist. Aber nicht irgendwie eine stationäre Einrichtung. Und ich glaube auch nicht mehr ein OP-Zentrum. Aber das weiß ich nicht. Das weiß Frau Böhm besser.
Ja. Also tatsächlich ist der stationäre Bereich inzwischen sehr durchreguliert. Und da gibt es das de facto nicht mehr. Also da ist der Personalstandard da. Und die großen Sachen sind auch da. Ja, im Klein-Klein findet man vielleicht mal Lücken. Aber das große Ganze ist erfüllt. Die großen ambulant operierenden Zentren, die es auch schon vorher gab, vor diesem Trend zur Ambulantisierung, sind auch enorm gut aufgestellt, muss ich sagen. Mir machen tatsächlich eher Sorgen die Praxen, die jetzt sukzessive anfangen, im Kleinen sich darauf einzustellen, die zum Teil jetzt schon keinen Hygieneplan haben, beziehungsweise so ein Alibi-Dokument, aber die Hygiene nicht gelebt wird. Und da müssen wir noch eine ganze Menge tun, was das Verständnis anbelangt. Und ich glaube, nicht allen Kolleginnen und Kollegen ist klar, welche Pflichten sie eigentlich haben mit dem Betrieb der jeweiligen Praxis. Alleine die Risikobewertung, je nachdem, in welchem Fachgebiet ich unterwegs bin und was das sozusagen für meine Patienten bedeutet, da würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Verständnis da ist. Und da müssen wir aber sozusagen auch über die Aufsicht hinkommen. Also in dem Moment, wo wir Präsenz zeigen, können wir den Finger in die Wunde legen. Im stationären Setting, glaube ich, sind wir schon verdammt gut aufgestellt.
Aber das ist eine Gefahr im Verzug. Also wenn ich mir überlege, dass natürlich der Trend Ambulantisierung ist, dann auf der einen Seite haben Sie irgendwann mal nicht mehr genug Kapazität, um wirklich jeden da zu bedienen, in Anführung, Abführung. Und auf der anderen Seite ist möglicherweise der Wille, denn am Ende des Tages will das kleine ambulante Zentrum mal irgendeine Wertschöpfung auch erzeugen. Und leider haben wir ja den Tatbestand, dass Hygiene mit Wertschöpfung nicht direkt hinterlegt ist.
Ja, und die Problematik besteht ganz häufig, dass ambulante Operationszentren, da sind ja verschiedene Operateure verschiedener Fachrichtungen, die sich sozusagen einmieten, sage ich mal salopp, und formal die Verantwortung in der jeweiligen Fachrichtung, auch für das ganze Thema Wundinfektion. Und die großen Betreiber von ambulanten Operationszentren haben da schon ziemlich viel Mühe, die sozusagen alle beieinander zu halten. Ich würde jetzt nicht von Gefahrenverzug sprechen, aber ich glaube, wir haben da ein Thema und müssen unseren Fokus wahrscheinlich perspektivisch auch in der öffentlich-rechtlichen Aufsicht schärfen, weil die Kliniken an der Stelle, wie gesagt, ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ja, und man kennt ja seine Pappenheimer in dem Bereich, in dem man unterwegs ist. Und perspektivisch muss man dann eben schauen, wie die Ressource sinnhaft eingesetzt wird, weil es am Ende des Tages ja um Patientensicherheit geht. Das ist ja das, was uns alle eint. Und dafür muss ich dann sozusagen auch abschätzen, wo es sinnvoller ist, meine Leute zur Begehung hinzuschicken.
Ich finde, also persönlich in einem so weit entwickelten Land wie unserem, das eine fantastische Gesundheitsversorgung bietet, sind wie viel? 300.000 Sepsisfälle pro Jahr, Pi mal Daumen, 80.000 Todesfälle plus pro Jahr, irgendwie zu viel, oder?
Ja, sicherlich kriegt man mit guter Hygiene Infektionszahlen runter. Und wir, ich sag mal, wenn wir jetzt den Fall Sepsis nehmen, da haben wir mit Sicherheit, weil wir so ein entwickeltes Land sind, haben wir da mit Sicherheit auch Verbesserungspotenzial. Insgesamt, wenn wir uns immer die Bewertung von nosokomialen Infektionen angucken, im Europavergleich oder auch im Vergleich weltweit, dann steht Deutschland ja nach den Erhebungen letztendlich gar nicht schlecht da. Aber es wundert einen tatsächlich, dass die Sepsiszahlen so sind, wie sie aktuell letztendlich sind. Und auch das hat unterschiedliche Gründe. Das hat teilweise, glaube ich, Gründe, dass einige Sepsisfälle auch einfach zu spät in die Klinik kommen, weil der Sepsisfall, wenn dann die ganze Kaskade erstmal in Gang gekommen ist, dann kann man viele Dinge machen, die aber leider alle nicht mehr fruchten. Aber es liegt auch ein kleines bisschen daran, dass eine Sepsis vielleicht deshalb auch weniger früh im Vergleich zu früher erkannt wird, weil wenn der septische Patient auf der Normalstation liegt und das Pflegepersonal nicht mehr so wie es früher, wie Frau Böhm oder ich vielleicht auch noch in unseren studentischen Zeiten oder in unseren prästudentischen Zeiten über die Station gegangen sind oder andere sind über die Station gegangen von dem Personal, was da gearbeitet hat und haben nochmal die Parameter gemessen, wie ist der Blutdruck, wie ist die Temperatur, wie fühlt sich der Patient an, ist er ansprechbar, was man ja gleichzeitig mitbekommt letztendlich, wenn man durch die Zimmer geht, dass das immer weiter nachgelassen hat, weil einfach auch die Besetzung der Station und der Fachkräftemangel und auch vielleicht teilweise aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr so in der Form ist, wie er mal gewesen ist, dann werden solche Patienten durchaus auch in stationären Einrichtungen mal übersehen. Mhm. Und dann geht es dem schon richtig dreckig, ja. Und dann sieht man es und dann kommt er auf der Intensivstation und dann wird ihm noch geholfen oder es geht ihm halt anders aus.
Frau Dr. Böhm, im Themenfeld Hygiene, Sepsis aus amtlicher Seite wollen Sie noch ergänzen, ja. Hinzufügen?
Also tatsächlich ist es so, dass wir, glaube ich, mehr außerhalb der Station gucken müssen, weil wir wissen ja auch, dass die Sepsisfälle durchaus eher im außerstationären Setting entstehen. Und da fällt mir immer wieder das Thema ein, Gesundheitskompetenz und Hygiene schon bei der jungen Generation. Ja, also tatsächlich die Selbstfürsorge, was ist Hygiene eigentlich, die fängt ja schon im Kleinen an. Ja. Und die haben wir in vielen Themen. Und absolut, absolut. Und da fehlt mir tatsächlich ein Stück weit Präventionsarbeit. Schulen machen schon ganz viel, Kindergärten auch. Aber das Thema Gesundheitskompetenz, da würde ich mir wünschen, dass mehr gemacht wird. Und da kann man ja auch viele Themen miteinander vereinbaren, ne? Sei es Hygiene, sei es Erste Hilfe. Ich glaube, da ist ein Potenzial drin, um sozusagen auch die Last von den Kliniken perspektivisch zu nehmen. Sepsisfälle per se sind nicht zu 100% vermeidbar. Also das wäre eine Illusion. Aber ich glaube schon, dass wenn wir die Bevölkerung ertüchtigen, wesentlich mehr die eigene Hygiene, den Gesundheitsschutz auch wieder mit in den Fokus zu nehmen, ja, und sich selber auch tatsächlich da mehr einzubringen, könnte man durchaus Effekte erreichen. Man muss eben mal gucken, wie man das sozusagen implementiert. Und der Ruf nach einem eigenen Fach Gesundheitskompetenz wird ja tatsächlich immer lauter im Zusammenhang mit diesen vielen verschiedenen Themen. Hm.
Zwei Sachen habe ich noch. Das eine liegt auf der Hand. Ich meine, Medizin aufs Ohr ist natürlich eine Podcast-Reihe der Escolab Akademie. Insofern ist das Thema Weiterbildung natürlich immer Gegenstand auch dieses Podcasts. Ihre Wunschliste für die Weiterbildung im Bereich Hygiene für alle, die mit dem Gesundheitswesen und vor allem natürlich in der Klinik zu tun haben?
Also da ist mein Wunsch im Grunde genommen, dass wir den Stand, den wir jetzt in den letzten Jahren bekommen haben und erhalten haben, ich sag mal auch vom Gesetzgeber, dass da auf der einen Seite festgehalten wird, wie viel Hygienefachkräfte, wie viel Krankenhaushygieniker muss eine stationäre Einrichtung haben, je nachdem wie der Schwerpunkt ist. Und der Tatsache, dass der Gesetzgeber das ja anfänglich, jetzt inzwischen sind ja die ganzen Fördergelder ausgelaufen, aber ich glaube fast, dass wir irgendwann mal wieder in eine Fördergeldphase hineinlaufen werden, um das attraktiv zu machen und um den Nachwuchs weiter letztendlich dann auch zu holen. Es sei denn, man möchte dann demnächst 70-, 75-jährige Krankenhaushygieniker haben. Dann weiß ich aber nicht, ob die Kollegen das weitermachen werden. Irgendwann wollen die vielleicht auch mal ihren Ruhestand genießen. Das würde ich mir wünschen, weil ich sehe ein kleines bisschen, dass wir, wenn ich das zu Ende denke, wenn ich mir jetzt die Lage bei uns im Konzern angucke, und das ist ja mit 86 Kliniken jetzt schon eine etwas größere Menge, dass wir in 5-6 Jahren wieder auf so eine Lücke hinauslaufen werden. Und da muss, glaube ich, wieder, das muss früh genug gesehen werden. Ich sag mal, es müssen einerseits die Leute, die das feststellen, müssen das kundtun. Aber es muss natürlich am Ende, ist es eine politische Sache, dass es, also ich sag mal, dass es anerkannt wird von der Politik und gesagt wird, ja, dafür machen wir jetzt auch wieder das Portemonnaie auf, weil Hygiene ist im Grunde genommen wichtig. Damit können wir ja Todesfälle, Krankheitsverläufe und so weiter letztendlich verhindern. Also das, ich glaube, wir müssen darauf hinweisen, in solchen Gremien, die Schnittstellen haben, letztendlich zur Politik. Also da sehe ich zum Beispiel auch die Krinko mit in der Verantwortung, da wieder darauf hinzuweisen, sowas zu sagen und sagt, guckt euch das an, wo das hinläuft. Wir haben ja schon Erhebungen gemacht, wie viel Krankenhaushygieniker haben wir, wie viele Hygienefachkräfte. Wir können jetzt mal die Erhebung machen, was haben wir im Moment, wie alt sind die, wann scheiden die aus? Und das ist ja eine ganz leichte Berechnung, ähnlich wie andere Berechnungen. Denn wie viele Lehrer brauchen wir oder was?
Eben, genau.
Das ist ja Mathematik.
Ja, also für diejenigen Hörenden, die möglicherweise nicht firm sind damit, Krinko ist die Kommission angesiedelt beim RKI, die sich eben um Hygienethemen und die weitere Entwicklung kümmert. Frau Dr. Böhm, Sie hatten gerade im Bereich Weiterbildung vorhin auch das magische Wort schon gesagt, auch das Amt braucht Ertüchtigung, braucht Leute, die both sides of the equation, also wirklich die das amtliche Erfordernis sehen, aber die ärztliche Seite und die Healthcare-Professional-Seite eben auch sehen können. Kann da Weiterbildung Wunder wirken?
Jein. Also tatsächlich ist es so, dass wir, und da bin ich ganz bei Frau Dr. Schwegmann, ich glaube, wir müssen tatsächlich in die Zukunft gucken und vorausschauend unseren Personalkörper planen. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass wir sozusagen deutlich kreativer sind. Verwaltungssachbearbeiter sind wichtig und richtig, aber ich brauche auch fachliche Qualifikationen, die man nicht auf den ersten Blick mit einem Gesundheitsamt assoziiert. Und wir können sehr wohl dann auch Qualifikationen draufsatteln, also eine Krankenschwester zur HFK machen. Aber kommunale Haushaltslage und Weiterqualifizierung beziehungsweise Mitarbeiter mit einer verwaltungsuntypischen Qualifizierungen an Bord zu nehmen. Da braucht es viel Kreativität und Kraft. Und ich hoffe sehr, dass wir das, was wir inzwischen erreicht haben, auch mit dem Pakt für ÖGD, dass das jetzt nicht auf der Strecke im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wieder kaputt gemacht wird. Ansonsten hängen wir tatsächlich in wenigen Jahren wieder vor einem Loch, weil sowohl die Qualifikation in den Krankenhäusern fehlen und da sozusagen dann nicht hingeschaut werden kann, aber auch in den Gesundheitsämtern, die wiederum im Austausch mit den stationären Einrichtungen stehen. Und das halte ich tatsächlich für keine gute Entwicklung und hoffe sehr, dass wir da die Kurve bekommen. Und dazu braucht es eben im kommunalen Setting eben das Verständnis des politischen Raums und der Verwaltungsspitze.
Vielen Dank. Frau Dr. Böhm, Sie kennen das schon, Medizin aufs Ohr. Und ich möchte Frau Dr. Schwegmann ganz gerne ein bisschen Zeit geben, damit sie dann noch ein Momentchen nachdenken kann. Wir steigen immer aus, weil wir eben sehr Themen mit Gravitas, sehr ernste Themen in diesem Podcast behandeln, immer mit einer Episode, mit etwas Lustigem, mit einem Erlebnis aus dem beruflichen Tun, wo man gedacht hat, Mensch, das kann ja nicht sein. Frau Dr. Böhm, was haben Sie uns mitgebracht?
Das hatte ich vorhin auch in der großen Runde erzählt. Ich hatte bei einer meiner ersten größeren Begehungen noch mit meinem alten Chef, bei dem ich gelernt hatte, das Erlebnis der dritten Art mit dem Chefarzt der Abteilung, der sozusagen diese Begehung nicht wollte und der wirklich wutentbrannt auf die Station kam, nachdem er uns eine halbe Stunde hat warten lassen. Und das absolut nicht nachvollziehen konnte. Und ich fand das so beeindruckend, weil mein Chef, der war die Ruhe in Person, der hat diesen Chefarzt an sich abperlen lassen und drehte sich dann um und wir haben die Begehung gemacht. Und das war so beeindruckend, weil am Ende des Tages war ganz viel heiße Luft und dann war nichts mehr übrig. Wir haben überhaupt nicht verstanden, wo das Problem des Chefarztes lag, weil seine Abteilung war grundsätzlich gut aufgestellt, seine Leute waren super gut dabei. Aber irgendwas war da und mein Chef, der war also wirklich diese Ruhe in Person. Und da schließt sich der Kreis der Kommunikation. Ja, das hätte ja auch anders laufen können, ja, dann, dass ich zwei Großkupferte dann anfangen anzubrüllen. Und das war irre. Und tatsächlich versuche ich das auch immer ein Stück weit nachzuahmen. So eine Konfliktlagen sind selten, aber wenn sie sind, Ruhe bewahren, schönes tiefe Becken atmen, sage ich immer zu meinen Mitarbeitenden und dann gucken wir mal weiter.
Wunderbar. Frau Dr. Spielmann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Helios vollkommen humorlos ist. Also bei ihm gibt es bestimmt auch tolle, witzige Episoden, die im Alltag stattfinden.
Ja, bei uns gibt es auch witzige Episoden. Als wir Corona hatten und uns ja weniger live sehen sollten und wir bestimmte Dinge auswählen mussten, weil unsere Bauten ja weitergegangen sind. Wir mussten uns Einbauten angucken eigentlich. Eigentlich normalerweise fahre ich dann dahin und gucke mir das an. Und dann sollte das aber alles nicht sein. Und dann ist unsere Kollegin, die die Bauempfehlung mitbearbeitet und die das Ganze mitbearbeitet hat, die hat dann die Leute dort, wo sie saß und wo die Klinik war, eingeladen und ist mit ihrem Laptop, mit Kamera und ich saß zu Hause in meinem Krankenhaus, ist dann rumgegangen und hat mir all diese Dinge mit dem Laptop gezeigt und ich habe gesagt, mal unten drunter halten, mal an die Seite halten, ich muss es mir angucken.
Oh mein Gott.
Und so haben wir dann die Sachen entsprechend für diese Klinik letztendlich dann ausgesucht. Also das war schon, ich mache eigentlich normalerweise recht gerne Krankenhausbau, aber das war eine Art und Weise, so hatte ich es im Grunde genommen auch noch nicht erlebt.
Herausfordernd. Da brauchen Sie eine hochauflösende Kamera, um die Details überhaupt bemessen zu können oder bewerten zu können.
Ja, das war mit der Kamera, das ging mal so und manchmal hat sie auch komisch gehalten. Dann habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, wo du jetzt gerade hinzeigst mit deiner Kamera, was soll ich mal angucken, aber am Ende hat es geklappt und wir haben zwischendurch auch wirklich gelacht.
Vielen Dank, Frau Dr. Schwegmann, Frau Dr. Böhm, hat eine Menge Spaß gemacht vom Forum Hygiene hier in Berlin an der Charité mit passionierten Streiterinnen für die Sache der Hygiene sprechen zu können und die Translation Amt, Krankenhaus ein bisschen beleuchten zu können in der Kürze der Zeit. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Gern geschehen. Dankeschön.
Das war Medizin aufs Ohr mit Dr. Christina Böhm, Leiterin des Amtes für Gesundheit und Prävention der Landeshauptstadt Dresden und Dr. Karin Schwegmann, leitende Krankenhaushygienikerin der Helios Kliniken. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.esculapacademy.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Esculap Academy.